Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Stuttgart 21, das Mautdebakel, die Berateraffäre des Verteidigungsministeriums. Das sind drei Beispiele, drei Themen, mit denen sich unser heutiger Studiogast von Berufs wegen beschäftigt, der Präsident des Bundesrechnungshofs. Guten Morgen und herzlich willkommen, Kai Scheller.
Schönen guten Morgen, schönen guten Tag.
Welches ist Ihre aktuell größte Baustelle?
Die aktuell größte Baustelle ist vielleicht die Deutsche Bahn. Zwei Sonderberichte haben wir hier in der vergangenen Zeit veröffentlicht. Da geht es um viel Nachholbedarf bei der Infrastruktur. Da geht es aber auch um das Unternehmen Bahn, ja, und um die Art und Weise, wie der Bund damit umgeht. Er ist ja zu 100% Eigentümer der Bahn und er muss sich kümmern, wenn die Dinge nicht gut laufen. Ja. Und hier haben wir viel Luft nach oben.
Sie haben das gerade sehr vorsichtig ausgedrückt. Also viel Luft nach oben bedeutet, dass die Bürger dieses Landes mit der Deutschen Bahn, müssten sie eine Note vergeben, nicht besonders zufrieden sind. Welche Einflussmöglichkeiten haben Sie, beziehungsweise welche Möglichkeiten da etwas zu bewirken, hat Ihre Behörde?
Wir prüfen die Art und Weise, wie der Bund mit der Bahn umgeht, ob er im Aufsichtsrat die richtigen Fragen stellt, ob das Ministerium auch die Aufsichtsratsmitglieder ausrüstet mit Wissen, sodass den Dingen einfach nachgegangen werden kann. Und hier haben wir eine ganz große Verantwortung, denn wir brauchen ja mehr Verkehr auf der Schiene. Deshalb brauchen wir auch eine zuverlässige, bessere Bahn im Frachtbereich natürlich, ja, auch, aber gerade im Fernverkehr. Und das muss unser Ehrgeiz sein in Deutschland, dass wir eine gute Bahn bekommen, denn wir wollen ja mehr klimafreundlichen Verkehr in Deutschland haben.
Wie viel haben Sie aktuell mit Stuttgart 21 zu tun?
Mit Stuttgart 21, ja, hier haben wir schon immer wieder gemahnt, kostenehrlich zu sein und die Risiken wirklich komplett zu erfassen, denn es ist teuer und die Baustelle hat ihre Herausforderungen und wir haben uns jetzt in den letzten 10 Jahren ja auf bis zu 8,2 Milliarden Euro bewegt.
Wobei die allererste Zahl 2,5 Milliarden Euro.
Wir sprechen über Milliarden, klar, in der Tat, war, ja, richtig, und ich glaube zum Zeitpunkt des Volksentscheids sprach man von 4,5 Milliarden Euro. Und das ist natürlich ein Projekt, was viel Infrastrukturmittel frisst. Und wir haben ja weitere große Herausforderungen in dem Bereich. Wir haben die Fehmarnquerung von Dänemark nach Deutschland zu bewältigen, das Hinterland dort. Wir müssen auf der Schiene die Alpen besser queren können und brauchen die ganzen Zuwege von Süddeutschland dahin. Also es gibt einen großen Wettbewerb um die Mittel eigentlich, um die Ressourcen. Ja. Und hier frisst natürlich Stuttgart 21 viel Geld auf, viel Euro auf.
Schafft die Bahn, so wie sie aktuell strukturiert und auch personell besetzt ist, diese Mammutaufgaben?
Das werden wir in einigen Jahren sicherlich erst wissen. Wir versuchen jedenfalls mit unseren Prüfungserkenntnissen und Feststellungen und Empfehlungen der Politik auch Rat zu geben, um Entscheidungen zu treffen und die Bahn auf ihrem Weg zu begleiten. Und hier ist ganz klar das Verkehrsministerium und der Bund, die Bundesregierung, angesprochen.
Kai Scheller, unser Gast heute Vormittag in SWR 1 Leute, seit 5,5 Jahren der Präsident des Bundesrechnungshofs, einer Behörde mit 1200 Mitarbeitern, in Bonn angesiedelt. Mit Außenstellen wo?
900 Prüfer sind wir, 250 Verwalter ungefähr. Ja, unser Amtssitz ist in Bonn seit 1999, 2000 und wir haben Außenstellen in Potsdam, dort wichtige Prüfungsgebiete angesiedelt und ja, das sind unsere Kern, Potsdam, Berlin und Bonn.
Ihre Behörde ist unabhängig, agiert unabhängig, ist nicht weisungsbefugt. Was bedeutet das in der Praxis?
Dass Regierung und Parlament uns nicht anweisen können, Dinge nicht zu prüfen, uns nicht anzuschauen oder unser Fokus auf bestimmte Themen zu lenken. Das müssen wir selber entscheiden, die Risiken sehen und das machen wir eben richterlich unabhängig, wie das so schön heißt.
Nach welchen Kriterien gehen Sie vor? Ab welcher finanziellen Größenordnung auch werden Sie tätig?
Die finanzielle Größenordnung spielt natürlich eine Rolle. Die Prüfungsteams, die Prüfungsgebiete analysieren jedes Jahr, was sie sich schwerpunktmäßig im nächsten Jahr anschauen wollen. Im Bereich von 16 Bundesministerien sind wir ja unterwegs. Die gesamte Bundesverwaltung, der Sozialversicherungsbereich. Bundeswehr, Bahn, Infrastruktur, Verkehr. Wir haben schon einige Themen genannt.
Über Stuttgart 21 haben wir ansatzweise gesprochen, ein riesengroßes Projekt, von daher natürlich auch im Fokus Ihrer Behörde. Sie sind jetzt gestern mit der Bahn aus Bonn nach Stuttgart angereist, hat alles funktioniert?
Hat super funktioniert, ganz pünktlich. Aha. Und habe das erste Mal die Baustelle seit längerer Zeit wieder gesehen. Aha. Ja, ist schon sehr beeindruckend.
Es gibt Leute, die sagen, was Stuttgart 21 angeht, das sei eine Märchenstunde gewesen für die mündigen Bürger, denen man erzählt hat, Kinder, wir machen zwar die größte Baustelle Europas in einer Stadt mit dieser Lage und in dieser Lage, aber ihr werdet nichts davon merken. Keine Staus, keine Verkehrsprobleme, kein Lärm, kein Dreck, kein nichts.
Das will ich jetzt gar nicht politisch bewerten. Die Fakten sind ja jetzt so, dass die Baustelle einfach da ist. Aber man hätte natürlich von Anfang an hier Klarheit schaffen müssen über die Gesamtumstände und auch den Finanzierungsaufwand, der hier getrieben wird. Und das Geld kann ja immer nur einmal ausgegeben werden. Und wir wissen ja, wir haben einen großen Wettbewerb um die Infrastrukturmittel, die überall gebraucht werden.
Ja.
Und da schlägt natürlich Stuttgart 21 mit 8,2 Milliarden Euro mindestens jetzt stark zu Buche.
Also um es nochmal zu sagen, mit 2,5 Milliarden hat man angefangen, 8,2 Milliarden jetzt. Und es gibt Menschen, die sich mit dieser Thematik beschäftigen, die sagen, das reicht nicht. Feststellungsdatum oder Ende der Bauzeit, Stand jetzt, habe ich jedenfalls gelesen, Ende 2025.
25, habe ich auch gehört. Ja, jetzt kommt es wieder darauf an, risikoehrlich zu sein und kostenehrlich zu sein und wirklich alles auf den Tisch zu legen, damit man weiß, wie viel Geld hier verbraucht wird. Und darum muss sich natürlich auch der Bund und die Bundesregierung kümmern.
Und was die Sache auch nicht besser macht, das Stand jetzt, alle Beteiligten dieses Projekts sagen, wüssten wir oder hätten wir gewusst, was auf uns zukommt, hätten wir es nicht gemacht. Und der deutsche Bahnchef Lutz im letzten Jahr vor dem Bundestagsverkehrsausschuss wohl gesagt hat, der einzige Grund aus Stuttgart 21 nicht auszusteigen, sind die hohen Kosten, die damit verbunden wären.
Das habe ich auch gelesen. Man hätte mit den Kenntnissen von heute vielleicht das Projekt nicht angefangen, aber das ist ja nicht die Frage von heute, sondern heute müssen wir eben das Projekt einordnen in den Gesamtzusammenhang. Und es ist eben nicht nur ein eigenwirtschaftliches Projekt der DB AG, sondern es ist etwas, mit dem der Bund zu tun hat. Und der Bund muss ja die Mittel sortieren und deshalb muss er sich hier kümmern.
Unser Leutegast heute Vormittag ist der Präsident des Bundesrechnungshofs, Kai Scheller, der, was ich auch nicht wusste, einmalig für 12 Jahre gewählt wurde. Warum dieser lange Zeitraum, Herr Scheller?
Um die Unabhängigkeit zu garantieren. Ich muss nicht auf eine Wiederwahl schielen oder blicken oder mich darum bemühen. Ich kann ganz frei, objektiv meinem Amt nachgehen, so wie auch alle anderen Mitglieder des Bundesrechnungshofs.
Das heißt, Sie haben vor gut fünf Jahren als Präsident angefangen und haben noch knapp 7 Jahre vor sich und können auch nicht wiedergewählt werden.
So ist es, genau. Ich bin 2014 gewählt worden vom Bundestag und Bundesrat auf Vorschlag der Bundesregierung, habe eine große Mehrheit aus allen Fraktionen hinter mir gehabt und so bin ich in das Amt gestartet, was eben auf 12 Jahre ausgerichtet ist.
Wobei, was die Teams, was die Prüfteams angeht, die müssen ja genau passen auf das jeweilige Projekt. Nochmal das Beispiel Stuttgart 21, da müssten ja eigentlich Architekten, Ingenieure, Wirtschaftswissenschaftler mit von der Partie sein.
Ganz genau so ist es. Wir haben Prüfungsgebiete, 10, 15 Prüfer aus vielen Disziplinen, die sich natürlich auch ergänzen. Wir müssen ja auch IT und digitale Kenntnisse haben, zunehmend Ingenieure, Architekten, Wirtschaftswissenschaftler, Juristen. Wir haben auch Bundeswehroffiziere dabei.
Wie gut qualifiziert sind Ihre Teams?
Die sind sehr gut qualifiziert. Jeder, der zu uns kommt, muss sich natürlich einem Auswahlverfahren stellen und macht das auch gerne. Bringt berufliche Vorerfahrungen mit aus der Verwaltung oder auch seitens Wirtschaftsprüfungsinstitutionen. Also wir haben einen großen Mix von Fähigkeiten, die wir auch dringend brauchen.
Wir wollten über den Berliner Großflughafen sprechen. Wie viel Geld, Herr Scheller, würden Sie drauf setzen, dass dieser Flughafen Ende 2020, das ist die letzte Zahl, die genannt wurde, eröffnet wird?
Als vorsichtiger Mensch und nach den Erfahrungen der letzten Jahre würde ich dazu erstmal sagen, da halte ich mich lieber zurück, da verwette ich gar nichts. Wir warten, welche Erkenntnisse es dort gibt. Das ist ja ein Vorhaben in Berlin, betrieben vom Land Berlin und Brandenburg. Der Bund ist auch dabei in einer Minderheitenrolle.
Wobei Ihre Behörde, glaube ich, nur eine eingeschränkte Prüfkompetenz hat. Warum und was bedeutet das?
Wir können das Agieren des Bundes prüfen und haben uns das auch angeschaut. Also wie intensiv hat sich der Bund durch die Bundesregierung darum gekümmert, um dieses Projekt?
Welche Fehler hat dann die Bundesregierung im Rückblick gemacht bei diesem Projekt?
Man hätte sicherlich am Anfang noch viel mehr Fragen stellen müssen, als das Projekt gestartet wurde, ob das Projekt, so wie es aufgesetzt worden ist, auch zielführend war. Aber das ist natürlich jetzt wieder eine typische Ex-Post-Sicht.
Bedeutet das, dass der komplette Aufsichtsrat, dominiert ja auch vom Land Brandenburg und von Berlin, dass die ganz anders hätten zuschauen und gucken und prüfen müssen?
Dazu kann ich mich jetzt nicht äußern, weil da müssten wir jetzt die Landesrechnungshöfe von Berlin und Brandenburg fragen, in deren Fokus das ja gewesen ist.
Ja, aber was haben die festgestellt?
Ja, es gab vor einigen Jahren Berichte über die Wahrnehmung von Verantwortung durch politische Akteure. Das ist richtig. Und das steht ja zunächst mal für sich.
Ja, also es ist dann auch im Rückblick der frühere Berliner Bürgermeister Wowereit, der ja durchaus was zu sagen hatte bei diesem Projekt, in die Kritik geraten, aber so scheint es jedenfalls folgenlos deshalb, weil es da auch keine persönliche Haftung gibt?
Ja nun, seine Amtszeit ist ja dann beendet worden oder hat er selber beendet. Das steht ja einfach so da. Und das Bauprojekt ist ja dann weiter fortgeschritten und bei der Betrachtung sehen wir, dass es vielleicht an einem Generalunternehmer gemangelt hat. Jedenfalls ist das Projekt ja höchst unglücklich gelaufen.
Schon klar, aber die vielen Milliarden Euro, die da versenkt wurden, da wird niemand haftbar gemacht.
Ja, da habe ich jetzt, wie ich ja gerade geschildert habe, jetzt glaube ich nicht der richtige Ansprechpartner für die Frage. Gerade muss ich Sie enttäuschen.
Okay, aber Sie gestatten, dass man sich diese Frage natürlich trotzdem stellt. Ja. Vielleicht stellen Sie sich die ja auch als Staatsbürger.
Ja, selbstverständlich habe ich da eine Einschätzung. Und ich habe ja schon angedeutet, wo ich vielleicht Probleme gesehen hätte.
Ein SWR1-Hörer aus Pfullingen hat eine genauso einfache wie berechtigte Frage. Er sagt, in Deutschland tun wir uns mit diesen Großprojekten extrem schwer. Warum kriegt unser Nachbarland, die Schweiz, es bei seinen Großprojekten so gut hin? Was machen die anders? Was machen die besser?
Ein Vergleich mit der Schweiz, interessant. Wir betrachten ja Deutschland als Bundesrechnungshof, als Prüfer. Und sehen häufig, dass bei Großprojekten nicht alles auf den Tisch gepackt wird von Anfang an. Vielleicht, die Politik braucht ja auch Zustimmung für diese Projekte. Und hier ist man vielleicht verleitet, zunächst mal mit Zahlen in die Öffentlichkeit zu gehen, die dann eine Zustimmung ermöglichen. Wichtig ist natürlich von Anfang an ganz seriös, vollumfänglich alles zu sehen, was hier zu finanzieren ist bei Großvorhaben. Ja. Und nicht auf der späteren Strecke sozusagen das eine oder andere dann noch aufsammeln zu müssen, was dann finanziert werden muss.
Wobei, wenn man sich das Fiasko in Berlin beim Großflughafen jetzt anguckt und wenn man auch Stuttgart 21 mit einbezieht, kann es sein, dass Großprojekte künftig und künftiger Größenordnung anders über die Bühne gehen werden?
Sie bringen jetzt gerade die zeitliche Komponente ins Spiel und die ist natürlich ganz wichtig. Denn je länger ich brauche für die Fertigstellung, deshalb muss natürlich auch die Dauer eines Bauvorhabens muss natürlich ganz klar fixiert werden, weil natürlich jedes Jahr teuer ist. Die Maschinen müssen länger arbeiten. Das ganze Projekt wird natürlich dann richtig erheblich teurer Und ja, das sind so die Punkte. Das heißt, ich muss von Anfang an die richtige Prognose machen. Genauso wie wenn Sie eine Reparatur betreiben, privat, würden Sie das ja auch machen. Oder wenn Sie Großvorhaben bei der Bundeswehr sehen, da haben Sie immer das gleiche Phänomen. Das ist also vielfach ist das so. Und möglicherweise glückt das ja in der Schweiz mehr als in Deutschland.
Wäre es vielleicht auch ehrlicher, wenn man von Anfang an bei bestimmten Großprojekten dann auch sagt, Kinder, wir haben den und den Plan, aber wir können euch nicht versprechen, dass er genau so in dieser Zeit und mit diesem Etat über die Bühne gehen wird?
Dann muss man vielleicht sagen, es ist wirtschaftlich, die Finger davon zu lassen. Und wir müssen das ja auch in Relation zu dem Erfolg oder setzen. Also was schaffe ich mit Stuttgart 21 an Gewinn sozusagen für den Fernverkehr, für den Verkehr? Das muss ja alles mit beurteilt werden. Und da ist natürlich ein erheblicher Kostenanstieg auf der ganzen Strecke des Projektes, bringt es natürlich in eine Schieflage.
Wobei da ja alle Beteiligten, nochmal Stuttgart 21, wohl sagen, wirtschaftlich ist das schon lange nicht mehr.
Eben, genau.
Und jetzt?
Ja, das ist die Konsequenz. Und jetzt haben wir natürlich ein Projekt in Gange. Ich denke, dass keiner will, dass dort eine Bauruine bleibt. Aber wir müssen natürlich immer wieder eine ehrliche Kostenbewertung, ich habe es ja schon gesagt, und Risikobewertung machen, weil das Geld eben bei anderen Projekten ja fehlt. Und das muss auch jetzt immer wieder erfolgen. Deshalb irgendwann muss ja mal Schluss sein und nicht immer wieder etwas obendrauf gepackt werden.
Was hat Ihre Behörde oder vielleicht auch Sie persönlich mit Weihnachtsbäumen zu tun, Herr Scheller?
Wir haben festgestellt, dass der Mehrwertsteuersatz, die Umsatzsteuer, ganz verschieden ist bei den Weihnachtsbäumen. Da gibt es nämlich vier verschiedene. Wenn Sie den voll geschmückt erwerben würden, dann müssten Sie den vollen Satz von 19% zahlen. Mhm. Wenn der aber aus der Plantage kommt und selbst gefällt wird oder Sie den aus dem Wald holen, gibt es wiederum weitere zwei verschiedene Mehrwertsteuersätze. Das sind alles Ausnahmen von der Grundregel und das bedeutet natürlich einen Steuerausfall jeweils. Und man fragt sich natürlich, wieso ist das so? Ist das eigentlich plausibel? Ja. Der geringere Mehrwertsteuersatz, der ist ja ursprünglich mal eingerichtet worden, Dinge des täglichen Lebens, Lebensmittel zum Beispiel oder Kulturgüter zu verbilligen.
Okay, also die Frage nach dem Warum stellt sich eigentlich bei dieser Absurdität so nicht mehr. Frage ist jetzt vielmehr, warum ändert man es nicht?
Richtig. Wir müssten eigentlich mal eine Generalrevision haben. Die Politik müsste das mal untersuchen. Und dann hätten wir vielleicht ein Begründungsproblem hin und wieder. Mhm. Und eine Konsolidierung, Bereinigung wäre hier sicherlich angezeigt. Wir haben ja noch viel mehr Phänomene.
Gibt es noch mehr Beispiele auf diesem Niveau?
Ja, Orangensaft, ob er gepresst oder püriert ist, hat auch einen anderen Mehrwertsteuersatz. Oder nehmen Sie, auch Delikatessen sind teilweise geringer besteuert als verpacktes Wasser, was Sie für 19% erwerben, also mit 19% Umsatzsteuer erwerben. Das sind alles keine guten Begründungen. Mhm. Und deshalb sagen wir immer, das muss mal durchforstet werden und überprüft werden. Wir haben aber auch weitere Steuererleichterungen, wo wir uns fragen, ob diese anderen Reize noch zeitgemäß sind. In einer Situation der Bauhochkonjunktur haben wir Handwerkerleistung ja auch ermäßigt. Und ist das noch plausibel? Wir sind jetzt 10 Jahre später, als das damals eingerichtet wurde, mit guten Gründen damals. Und man muss immer wieder, sagen wir, überprüfen, ob die Dinge noch in die Zeit passen oder aus der Zeit gefallen sind.
Aber ganz offensichtlich guckt niemand nach, auch wenn Dinge offensichtlich aus der Zeit gefallen sind. Ist das ein Versagen von Politik?
Eine gesunde Aufgaben- und Ausgabenkritik gehört immer dazu. Auch Steuervergünstigungen gehören immer wieder überprüft. Und es geht ja darum, dass wir auch in den nächsten Jahren natürlich viele, viele Haushaltsmittel brauchen. Auch die Konjunktur ist inzwischen leicht eingetrübt. Mhm. Die Steuern sprudeln zurzeit noch. Aber das sind alles Haushaltsrisiken. Die Ausgaben steigen. Und deshalb, wenn ich Steuererleichterung verantworte, muss ich mich immer fragen, passt das noch? noch oder muss das einmal überprüft werden? Und da haben wir viele Beispiele. Jüngst auch hat die Wissenschaft ja untersucht, die Subventionen im Bereich für Unternehmen im Bereich Energie- und Stromsteuern auch festgestellt, dass da viele einfach nur noch schwache Wirkung entfalten und eigentlich auch mal überprüft und angefasst gehörten.
Geht die Politik deshalb nicht dran, weil das Bohren auch sehr dicker Bretter bedeutet und man ja nicht unbedingt dann die ganz großen Schlagzeilen damit erzielt?
Es wird schnell unpopulär, wenn man mit verschiedenen Gruppen, mit verschiedenen Interessengruppen es dann zu tun bekommt, die ja alle dann gute Gründe haben, wieso gerade die eigene Branche im Vorteil sein soll. Nehmen Sie nur die Hotelsteuer, die auch noch nicht so ganz alt ist.
Wir haben ein paar Fragen reinbekommen von SWR1 Hörerinnen und Hörer. Ein Hörer fragt, ob Sie nur bereits laufende Projekte prüfen oder auch Projekte, die noch in der Planung sind.
Bevor also Geld ausgegeben wird gewissermaßen oder Gesetze entstehen, melden wir uns auch schon zu Wort. Das haben wir zum Beispiel getan bei dem Projekt Eurohawk. Das war eine Bundeswehrdrohne, eine geplante, wo dann nach unseren Prüfungen erkennbar war, dass eine Zulassung für den Luftverkehr nicht gegeben werden wird.
Okay.
Und das Projekt ist dann auch eingestellt worden, 500 Millionen Euro nicht ausgegeben. Das war natürlich gut, das wäre schlecht gewesen, wenn das Projekt vollendet worden wäre und man dann das Gerät nicht hätte benutzen dürfen.
Von daher
über deutschen Luftraum.
Ja. Von daher die Anschlussfrage, können Sie Projekte verhindern? Ja, wie in diesem Fall.
Richtig.
Können Sie Projekte auch verbieten?
Verbieten nicht, wir geben ja keine Weisung und wir sanktionieren auch nicht. Das ist dann Sache der Exekutive, des Parlamentes, der Haushaltspolitik, darüber zu entscheiden.
Ja,
häufig auf der Grundlage von Prüfungsfeststellungen von uns natürlich.
Dann gibt es ein paar Fragen, die nochmal die Frage der Verantwortung und der Haftung thematisieren angesichts von Millionen Euro Steuergeldern, die irgendwie versenkt werden und auf der anderen Seite jeder Kleinunternehmer mit seinem Vermögen in Haftung genommen wird?
Ja, da sind wir jetzt auch wieder außerhalb unserer Spielfläche, unseres Spielfeldes sozusagen, weil wir ja die Feststeller und Empfehler sind auf der Grund von unseren Prüfungserkenntnissen, auf der Grundlage. Und jetzt nicht diejenigen, die das dann entscheiden, beurteilen oder sanktionieren müssten.
Also ändert aber nichts an der Berechtigung der Frage.
Selbstverständlich. Häufig sind es ja systemische Fehler oder Dinge, die in der Struktur einfach unstimmig sind, sodass ein Individuum schwierig auszumachen ist, was dann alleine einstehen müsste.
Werden wir beide es eigentlich noch erleben, dass dieser Solidaritätszuschlag abgeschafft wird?
Das weiß ich nicht, weil ich nicht ihr Einkommen kenne und sie nicht meins. Es ist jedenfalls so, dass 2019 der Solidarpakt endet, ausläuft. Eine Grundlage der Erhebung eines Zuschlages auf die Einkommenssteuer, Solidaritätszuschlag. Und hier wussten wir auch im Sommer von der Regierung ja, welche Planungen bestehen. Nämlich für 90% der Bürger ist abzuschaffen, für 10% aber nicht. Da haben wir gesagt, das kann ein Haushaltsrisiko werden, wenn nämlich Karlsruhe, das Bundesverfassungsgericht, nicht nur angerufen wird, sondern auch entscheidet und sagt, nein, es wäre nur verfassungsmäßig gewesen, ein Abbaupfad für 100% alle Einkommenssteuerzahler und der Wirtschaft zu beschließen. Und hier hätten wir, wenn es denn so käme, und es sprechen viele Argumente dafür, wäre es in der Tat so, dass natürlich dann Einnahmen, die jetzt eingeplant werden, nämlich aus diesen 10%, nicht mehr eingenommen würden. Und wir hätten einen Steuerausfall und damit ein Loch im Haushalt. Und dafür muss man natürlich Vorsorge treffen. Und darauf haben wir hingewiesen im letzten Sommer in der Tat.
Ja, darauf bezog sich auch diese Formulierung, werden wir beide es noch erleben. Klar ist, das Bundesverfassungsgericht wird das Ding möglicherweise kassieren. Und dann beginnt ein politisch neues Verfahren, das ja richtig lange auch dauern wird. Zu lange im Regelfall auch aus Ihrer Sicht, wenn
Nein.
Sie sich andere Verfahren angucken?
Ja, wenn Karlsruhe gesprochen hat, dann darf man ja den noch erhobenen Betrag nicht mehr einnehmen und muss natürlich an die Steuerpflichtigen zurückzahlen, die das dann zu Unrecht gezahlt haben, die Steuer. Und das ist natürlich ein großer Prozess dann. Und hier haben wir auch überschlagen, mit welchen Haushaltseuros zu rechnen wäre.
Schlagzeile medialer Art vor ein paar Tagen. Bundesrechnungshof rügt Verkehrsministerium wegen Pkw-Maut. Basiert auf einem Spiegelartikel, der wiederum zitiert aus einem Bericht, aus einem Gutachten Ihres Hauses. Wie dramatisch ist das Versagen des Verkehrsministeriums bezüglich der Pkw-Maut, Herr Scheller, aus Ihrer Sicht?
Wir haben hier ein laufendes Prüfungsverfahren in der Tat, haben Feststellungen gemacht zu dem Vertrag, zu der Frage der Risiken der Vergabe und der Absicherung der haushaltsmäßigen Kosten des Projektes. Das ist ein laufendes Verfahren. Das Ministerium nimmt Stellung und dann schauen wir uns das nochmal an und machen eine abschließende Bewertung. Und die bekommt jetzt zuerst das Parlament, der Deutsche Bundestag, der Haushaltsausschuss dann anschließend.
Aber verzeihen Sie, das Verkehrsministerium hat ja auf eine sehr ungewöhnliche Art und Weise auf diesen Bericht reagiert, indem es gesagt hat, die Vorwürfe sind in sämtlichen Punkten unzutreffend. Der Bundesrechnungshof hat unzureichend und falsch geprüft.
Das mag so sein, das habe ich auch gelesen. Deshalb ist es ja gut, wenn wir den Sachverhalt, die Fakten feststellen und dann dem Haushaltsausschuss berichten, dass das dort beraten werden kann.
Aber haben Sie denn unzureichend und falsch geprüft, Herr Scheller?
Natürlich nicht. Und wir haben ja schon vor 3-4 Jahren das erste Mal das Projekt untersucht hinsichtlich der Einnahmeprognose über diese besondere Pkw-Maut und der Kosten, die da anfallen. Und dann hatten wir ja den weiteren Lauf der Dinge. Es ist Gesetz geworden, die Pkw-Maut. Und dann hat der EuGH inzwischen entschieden, wir haben am Anfang des Jahres dieses Prüfungsverfahren begonnen, uns eben genau den Vertrag angeschaut. Ja. Mussten das Prüfungsverfahren ja auch mehrfach dann ändern, weil der Sachverhalt sich änderte und jetzt war es soweit, das Prüfungsergebnis dann dem Verkehrsministerium zu geben zur Stellungnahme und das läuft jetzt gerade.
Aber Knackpunkt ist doch diese Geschichte von Ende 2018, als Scheuer, der Verkehrsminister, mit zwei Betreibern Verträge gemacht hat und es vollkommen unklar war, ob diese Verträge Bestand haben, weil nämlich das Gerichtsurteil des EuGH noch ausstand und viele Juristen gesagt haben, es ist sehr unsicher, ob diese Pkw-Maut, die Ausländer benachteiligt, vor diesem Gericht Bestand haben wird.
Ja, und jetzt ist das Malheur passiert, in der Tat. Und deshalb ist es wichtig, dass unsere Institution jetzt zunächst mal Transparenz hineinbringt, bevor hier spekuliert wird. Wir die Fakten erheben und feststellen, damit dann das Parlament, der Haushaltsausschuss diese Dinge beurteilen kann und dann anschließend sicherlich auch die Öffentlichkeit sich ein Urteil bilden kann und den Vorgang bewertet.
Hat Ihr Haus denn ausgerechnet, wie viele Millionen Steuergelder auf diese Art und Weise zum Fenster rausgeworfen wurden?
Das hängt ab von der vertraglichen Gestaltung. Ich kann Ihnen nacherzählen, was auch schon öffentlich berichtet und geschrieben wurde, nämlich eine Ersatzregelung, eine Schadenersatzregelung für den Bieter, der dem die Errichtung dieses Mautsystems angefangen, begonnen hat und natürlich auch Einnahmen erwartet hat dann. Und das sind die Beträge, die hier im Raum stehen.
Das sind Millionenbeträge?
Ja, durchaus dreistellig.
Ich habe gelesen, Herr Scheller, das Bundesumweltministerium hat 600 Millionen Euro ausgegeben für externe Beraterhonorare für den Zeitraum 2014 bis 2018. Wie kommt bitte eine solche Summe zustande?
Tja, hier sind viele Verträge offensichtlich gemacht worden. Das BMU hat Beratungsleistung eingekauft. Zunächst muss ich immer prüfen, ist das wirklich notwendig, dass ich das nicht mit eigenen Beamten machen kann. Auch gerade wenn es um Kernaufgaben des Staates gehen, Gesetze, dann müssen die natürlich zunächst mal mit der eigenen Belegschaft, mit den Beamten erstellt werden. Mhm. Und ich muss mir immer wieder erst die Frage stellen, ist das alles notwendig?
Ist es notwendig? Ist es eine komplett unfähige Behörde oder ein komplett unfähiges Ministerium?
Wichtig ist, dass die Frage beantwortet wird. Ich kenne jetzt dort nicht genau den Stand. Wir haben jedenfalls andere Ministerien gehabt, in denen die Frage nicht gestellt wurde und man dann Verträge geschlossen hat, ohne die Notwendigkeit zunächst mal zu prüfen. Und wenn ich das feststelle, dann muss ich natürlich als nächstes auch ein Vergabeverfahren starten. Und also, das wirtschaftlichste Angebot einholen.
Aber verzeihen Sie jetzt nochmal diese Summe, 600 Millionen Euro für externe Berater.
Wir sprechen sicherlich über einen großen Zeitraum, über viele Jahre, wie das zustande gekommen ist, ja.
Verteidigungsministerium hat auch eine Affäre, die jetzt in einem Bundestagsuntersuchungsausschuss behandelt wird und nach Möglichkeit auch aufgearbeitet wird. Was ist da schiefgelaufen?
Hier hat man die Notwendigkeit nicht geprüft und hat einfach Verträge abgeschlossen mit denen, die dort schon möglicherweise waren, die einen schon beraten hatten. Und offen ist auch, inwieweit die dann an den Verträgen mitgewirkt haben. Anständig wäre es, ein Bieterverfahren zu haben, um das beste und wirtschaftlichste Angebot einzuholen.
Das hat es nicht gegeben?
Und das hat es dort möglicherweise nicht gegeben. Und es gibt auch Beraterleistungen, die dann vom Haushaltsausschuss nicht freigegeben waren oder aus anderen Haushaltstiteln einfach Gelder entnommen worden sind. Also es gibt hier viele Phänomene, auch im Bereich von IT haben wir das untersucht, auch in anderen Ministerien. Also das ist immer wieder ein wichtiger Punkt, dem wir nachgehen in vielen Prüfungen.
Was Rüstungsprojekte angeht, an einem Beispiel haben Sie es uns vorher erklärt, wie ein Projekt auch gestoppt werden kann. Wenn man da genauer nachguckt, auch bei anderen Projekten, würde man auch viel Bedenkenswertes finden?
Ja, es gibt immer wieder große Defizite im Management der Projekte, der Verträge. Wir haben jetzt einen Fall gehabt, die 4 neuen Fregatten der Bundeswehr brauchen eine Einsatzausbildungskomponente an Land, um die vielen Besatzungen auszubilden, die eingewechselt werden in den Auslandseinsätzen. Dann hat man schlichtweg diese Komponente vergessen. Und das ist natürlich für die Wirksamkeit des Betriebs der Fregatten dann wieder schlecht, wenn die Ausbildungsinstitutionen nicht da sind.
Also wir haben Schiffe, die nicht schwimmen und Flugzeuge, die nicht fliegen. Keine schöne Bestandsaufnahme am Ende der Sendung. Ich bedanke mich trotzdem, dass Sie bei uns waren.
Eins gehört.